Dortmund am Tresen, der Kneipen-Podcast.
Wir treffen spannende Dortmunder Menschen.
Auf ein leckeres Dortmunder Kronen.
Soll ich dir was abgeben auch?
Nein, ich möchte keins. Ich möchte jetzt bin ich aber, es ist eine sehr schöne Flasche, kann man eigentlich nur so sagen. So,
das beste Bier überhaupt.
Genau, das stimmt. Es ist ein feinherbes, leichtes, hüpfiges. Nicht ganz so erfrischend wie der Moritz. Hallo Moritz.
Ja, hi Björn.
Ich freue mich, dich wiederzusehen. Und wir haben hier noch zwei Leute mit am Tresen sitzen. Du bist die Assia, ne?
Genau, ich bin die Assia. Ich freue mich, dabei zu sein.
Ja, sehr toll, schön. Toll, dass du heute da bist. Und du bist der Carsten.
Richtig, ich bin auch sehr gerne hier.
Assia, du hast den Carsten mitgebracht. Warum?
Genau, ich habe den Carsten mitgebracht. Wir kennen uns ja jetzt schon seit eineinhalb Jahren, ja. Der ist mit mir im Verein mit dabei und dachte mir, heute eine nette Begleitung wäre doch ganz nett, dass wir so ein bisschen ins Gespräch kommen, ein bisschen über die Dortmunder Nordstadt sprechen, vielleicht auch mal über die Projekte, über das Café, über Nordstadt mit vor und dachte mir, vielleicht bist du, Carsten, die richtige Wahl für heute?
Genau, ich bin ja auch Mitbegründer oder Mitgründer von Nordstadt mit vor, von dem Verein, habe auch die Geschichte von Tattis Café von dem Umbauarbeiten bis dann zur Fertigstellung so mitbekommen und ich denke, dass wir heute hier nicht über die Nordstadt, über unsere Projekte und über alles
sehr cool
reden können.
Du hast ja quasi schon so ein Stichwort eingeworfen. Du bist ja, könnte man ja beinahe sagen, eine prominente Persönlichkeit.
Nee.
Auf städtischer Ebene, denn du hast einen ziemlichen Erfolg eingefahren und hast irgendwie einen Preis gewonnen, wenn ich das richtig verstanden habe.
Genau.
Magst du uns darüber mal irgendwie ein, zwei Sätze gönnen?
Genau, ich habe damals im Sommer einfach gedacht, ich schaue mal, was es so gibt und habe mich an die Wirtschaftsförderung gewandt. Und dann haben die mir davon erzählt, dass sie gerade einen Wettbewerb im Laufen haben, Geschmackstalent, habe mich dafür beworben, habe dann meinen Businessplan eingereicht und dachte mir, ich mache mal mit. Da waren super andere Mitstreiter, die tatsächlich, wo ich gedacht habe, auch vom Konzept her, ich habe da gar keine Chance. Ja, und dann kam die Preisverleihung und ich wurde mit dem ersten Platz geehrt.
Das war im letzten Jahr oder wie?
Das war im Oktober. Das war im Oktober, war letztes Jahr.
Aber
ja,
herzlichen Glückwunsch erstmal nochmal.
Dankeschön.
Das von unserer Seite auch.
Das war der zweite Monat nach meiner Eröffnung.
Das war der zweite Monat nach deiner Eröffnung. Also das Café, Tattis Café, wenn ich das richtig gehört habe, das gab es vorher schon. Und dann hast du dich beworben.
Nee. Die Bewerbungsfrist, die lief ja im Juni, meine ich. Ja. Ich glaube, Juni war das. Bis Juni lief die und dann fing das Ganze im Juli an. Und ich war damals mittendrin in meinen Umbauarbeiten. Ich habe eine alte Garage umgebaut zu einem Café.
Ja. Aber nicht alleine.
Nein, natürlich nicht. Mein Papa hat geholfen und die ganzen Helfer, die wir da hatten. Das war viel Arbeit. Zu Corona-Zeit zu bauen, muss ich, glaube ich, nicht erzählen. Das ist vielleicht nicht so die schlauste Idee gewesen. Ja. Aber war trotzdem gut, hat Spaß gemacht. Alles hat sich irgendwie verzögert. Aber es ging. Am Ende hat es
Lieferschwierigkeiten.
Dann Lieferschwierigkeiten.
Hing alles im Suezkanal.
Genau,
kein Holz.
Alles zum doppelten Preis oder das Vierfache. Das war nicht günstig. Aber und im Juni, Juli war ich noch mittendrin. Und im September haben wir dann endlich nach zahlreichen monatlichen Verspätungen dann eröffnet. Im September.
Was hat dich dazu bewogen, ein Café zu eröffnen?
Also erstmal zu mir als Person. Ich liebe es einfach, Menschen zu bewirten. Ich glaube, ihr kriegt das auch immer mit, wenn wir die Sitzungen haben im Verein. Das
stimmt.
Ich will immer gerne, dass alle Menschen um mich herum was essen im Mund haben. Deswegen trinkt, fühlt euch wohl. Ich bin zwar nicht eure Gastgeberin, aber trotzdem. Also ich habe einfach unglaublich viel Spaß daran. Und in meinem Beruf habe ich irgendwann mal gemerkt, das fehlt einfach so eine Anlaufstelle für Menschen, einfach irgendwie so zum Ruhe kommen. Und gerade so die Dortmunder Nordstadt ist, hat vielleicht auch den Ruf, dass es ein Ort ist, den man meiden sollte.
Ja.
Ja, und aus dieser Intention heraus wollte ich eigentlich schon immer ein Familienzentrum und ich wollte aber auch immer ein Café haben, habe aber früher immer gedacht, ich habe ein Café, das ich immer nur sonntags öffne und dann gibt es so einen Kuchen und Kaffee und Tee. Hab dann relativ schnell gemerkt, das ist ja Quatsch. Also nur sonntags zu öffnen, das würde sich gar nicht lohnen für den Aufwand.
Ja, das ist dann eher so ein Hobby, ne?
Ja, genau, so ein Hobby. Mhm. Und habe gemerkt, das passt nicht. Habe dann nach Räumlichkeiten gesucht, nach Lokalitäten und dann auch gezielt in der Dortmunder Nordstadt. Und dann hat sich das ergeben. Ja, mit dem Raum für den Verein nebenan und für das Café. Und es war, wie gesagt, eine alte Garage, ganz, ganz früher. war das eine Metzgerei und richtig, da ist der Carsten auch groß geworden mit der Metzgerei.
In der Metzgerei?
Ja, nein, nicht in der Metzgerei, ich muss sagen, ich bin 1974 in Dortmund geboren und meine Großeltern und Urgroßeltern haben den Metzgerbetrieb geführt. Allerdings nur bis 1975, dann ist der Betrieb geschlossen worden und meine Eltern sind mit mir als Kind sind wir nach Frankfurt umgezogen. Mein Vater wollte den Betrieb nicht weiterführen. Ja. Wir haben dann, hat dann im Land Hessen Arbeit gefunden. Ich bin halt im Prinzip in Frankfurt aufgewachsen. Meine Oma lebte aber noch in dem Haus auch. Und ich weiß, als Kinder sind wir natürlich oft jetzt hier in Dortmund gewesen, auch in der Nordstadt, haben auf der Straße draußen rumgebolzt. Und da war halt dieses alte Metzgereilokal.
Wie hieß die Metzgerei, Carsten?
Metzger Uhlmann.
Uhlmann?
Mein Familienname, richtig.
Ja.
Uhlmann.
Ne? Ja, ich hatte
nach Uhlmann.
Ja.
Würstchen bei Uhlmann hören.
Ne? Ja. Fleischwurst.
Hm? Ich hatte wirklich
einen Gast. Noch die Grobe vom Uhlmann.
Ich hatte vor ein paar Wochen, ich glaube im Dezember, hatte ich einen Gast da, der gesagt hat, der kannte die Metzgerei. Der ist da als Kind, habe ich dir auch erzählt, der ist da als Kind immer hingegangen und hat Wurst gekauft aus dieser Metzgerei. Und
ist denn noch was übrig aus der Metzgerei?
Ja.
Also irgendwie, es sind ja so gekachelte Böden, ne?
Weil nein, zum Beispiel, das sieht man als. Nein, ich habe nur noch die eine Stange da, wo dein Papa hat die gesagt, genau, da hingen dann die halben Schweine.
Genau.
So, das habe ich und da hängen jetzt richtig. Blumen.
Ah, schön, das war vielleicht auch nicht schlecht.
Vielleicht auch ganz gut. Ansonsten haben wir alles verändert, genau.
Super.
Ja.
Wie kommt man auf die Idee oder beziehungsweise so, wo das sind extrem mutige Entscheidungen, ne? Also das finde ich schon bemerkenswert. Also wo kommt das her?
Ich glaube, als erstes ist das vielleicht auch, weil ich irgendwie so motiviert worden bin durch mein Umfeld, mein soziales Umfeld. Du kannst das schaffen, mach das. Okay. Aber auch so, ich stand einfach beruflich vor einer Entscheidung, wo ich gedacht habe, wenn ich jetzt, wann dann?
Was hast du denn vorher gemacht?
Ich habe im Bereich der Kinder- und Jugendhilfe gearbeitet.
Ah.
Genau, als Psychologin. Und das war halt tatsächlich zu Corona-Zeiten kein schöner Bereich mehr, wo ich auch selber gemerkt habe, so, das reicht jetzt. Ich möchte einfach einen Beruf ausüben, wo ich abends nach Hause gehen kann oder nachts nach Hause gehen kann und einfach glücklich bin und einfach das Gefühl habe, ich habe Menschen was Gutes getan. Und das habe ich im Café. Immer wenn ich nach Hause gehe, ich lerne da Menschen kennen, die einfach so tolle Geschichten mitbringen und mich wirklich jeden Abend faszinieren. Und dann gehe ich nach Hause und denke mir so, boah, echt, echt schön. Aber auch gleichzeitig auch im Verein, immer die Menschen, die uns da besuchen. Es ist einfach ein richtig, richtig schönes Gefühl. Oder so diese Rückmeldung zu bekommen, die Dortmunder Nordstadt hat jetzt einfach so einen anderen Flair durch euch. Wir haben ja jetzt auch die Außenfassade gestaltet mit dem Team Nordstadt vom Jugendamt und das sieht total toll aus, wenn man da jetzt die Ecke, es ist nicht mehr so trist und dunkel, sondern es sieht nach Leben aus und das ist ein tolles Gefühl. Natürlich hat man auch Herausforderungen, das ist ja klar, für die Lügen, wenn es das nicht geben würde und auch gerade jetzt zu Corona-Zeiten.
Ja.
Das steht man durch, wenn man seinen Traum liebt. Und warum ich es gemacht habe, ich glaube, es gehört dazu ein bisschen Mut. Man muss mutig sein.
Total.
Ja. Man muss sich trauen.
Gerade Energie. Jetzt eben zu der Zeit, ne? Zur Corona-Zeit, also eine Gastronomie
auch. Und dann auch Gastronomie, wir haben es ja auch schon ein paar Mal zum Thema gehabt, das ist ja gerade auch irgendwie eine Branche, die total abschmiert durch die ganzen Änderungen, die ständig kommen und Personaldebatte etc., also da braucht man schon Nerven, dann zu sagen, ich mache jetzt Gastronomie.
Aber klär mich mal auf, was für ein Verein das ist, warum der Verein, der Kontakt zum Verein, was ist das für ein Verein?
Möchtest du?
Kann ich mal was zu sagen? Also wir haben quasi uns auch dann im Februar letzten Jahres kam halt diese Idee, quasi ein Familienzentrum zu gründen, Nordstamm e.V. Der Name Nordstamm, einmal für Nord, für Nordstadt, Stamm für verwurzelt in der Nordstadt, einfach auch für die Leute da zu sein, die in der Nordstadt leben, die da gerne leben auch, die da wohnen bleiben wollen auch, für Kinder, für sämtliche, also wir haben da keine. Für alle Altersklassen, sag ich mal, ne? Auch jetzt egal, Nationalität, auch natürlich jeder Nationalität ist willkommen auch. Und da halt quasi Anlaufstation zu sein für, jetzt wir haben beispielsweise seit letztem Jahr so ein Nachhilfeprojekt laufen für Jugendliche, Beratungsstelle, wir haben jetzt auch Anfragen von Leuten, die zu uns hinkommen, die beraten werden wollen, sei es jetzt mit ihren Mietverträgen, dass sie Probleme haben mit ihrem Vermieter oder mit Energiekostennachzahlung, mit Formularhilfe führt. Also auch gerade in Corona-Zeiten, ne, natürlich, dass man irgendwelche Formulare ausfüllen muss, die sie nicht verstehen auch. Und da wollen wir halt da sein und natürlich dann Hilfe oder Hilfe auch vermitteln. Wenn wir selber können, machen wir das, probieren wir selber zu bewerkstelligen. Ansonsten probieren wir halt dann die entsprechenden Anlaufstellen dann zu vermitteln auch, die Leute dahin zu schicken auch.
Was war der Kontakt zwischen euch beiden? Also wie kam das?
Also Carsten hat wie gesagt, das Haus gehörte ihm früher und er hat es meinem Vater weiterverkauft. Ja, und dadurch sind wir dann in Kontakt getreten. Und als ich den Verein gründen wollte, habe ich einfach nach Mitstreitern gesucht oder Mitstreiterinnen. Und für mich war so klar, Carsten muss da dabei sein, weil er einfach hier aufgewachsen ist. Er kennt so dieses Gefühl. Er ist auch ein Mensch, der dann dabei mit committed ist und einfach mit dieser Sache auch trägt. Und habe ihn dann angefragt.
Wo bist du denn aufgewachsen? Auch in der Nordstadt?
Ich bin tatsächlich am Borsigplatz geboren und aufgewachsen. Also in der Städtischen Klinik geboren, nicht zu Hause, aber am Borsigplatz aufgewachsen, bis ich 17 war. Und dann sind wir umgezogen in die Schillerstraße.
Ja.
Da bin ich auch zur Schule gegangen, auf dem Helmholtz-Gymnasium.
Ja.
Bin aber früher immer zu Fuß vom Borsigplatz zum Helmholtz-Gymnasium gegangen. So, das war so immer die Strecke, halbe Stunde, bis ich dann in der Schule war und dann wieder zurück. Und dann bin ich halt mit 18, habe ich dann in der Schillerstraße und das ist ja die Ecke Fritz-Reuter-Straße, wo jetzt auch das Café ist. Das heißt so, die Gegend ist mir sehr, sehr, sehr vertraut.
Wohnst du da jetzt auch? Nein,
nein, ich wohne nicht da. Ich wohne jetzt tatsächlich im Moment noch nicht in Dortmund.
Ach.
Ja, ich wohne noch ein bisschen weiter weg und ich pendel jeden Tag über eine Stunde. Ich wohne hinter Neuss, in einem kleinen Dörfchen.
Ach Quatsch.
Ja, doch.
Okay.
Ja,
aber wann bist du nach Neuss gegangen?
Ich bin 2009 bin ich ja umgezogen zum Studium nach Bielefeld. Genau, da habe ich in Bielefeld studiert. Danach bin ich nach Osnabrück. Zwischendurch war ich auch in England, habe da auch studiert. Und dann habe ich 2015 geheiratet und habe dann einfach beruflich, war es für mich flexibel. Als Psychologin kann ich überall arbeiten. Und ich wollte nicht so gerne in Osnabrück bleiben und bin dann mit meinem Mann zusammengezogen. Ja,
in das ist dieses ja kleine wieder, Dörfchen. Entschuldigung, wenn ich dich unterbreche, aber ist bei uns ja in unserem Podcast-Format immer wieder halt so die große Frage, warum hängt euer Herz an Dortmund? Ne? Mm. Also was gibt es da irgendwie, gibt es da irgendwie so ein spezielles Gefühl oder irgendwie so eine Form von Mentalität, die ihr damit verbindet oder vielleicht auch eine Anekdote? Also wir haben einfach auch für uns mal so rausgearbeitet, dass die Wahrzeichen sind es ja nicht unbedingt, die vordergründige Schönheit, die muss man ja eher auf den zweiten und dritten Blick sich so ein bisschen erarbeiten, aber wir, das ist eigentlich das, was uns interessiert in unserem Format, ne? Warum hängt euer Herz an Dortmund? Ich meine, du hast es erzählt, Carsten, du warst auch irgendwie in Frankfurt.
Richtig.
Und bist auch unterwegs gewesen.
Genau, ich bin halt dann damals nach meinem Abitur zum Studium nach Dortmund gekommen und habe dann halt in der Nordstadt auch gelebt.
Ja.
Und habe da auch quasi bis jetzt vor 10 Jahren, bis dann wir noch nach Bochum gezogen sind, gelebt. Und habe in der Zeit halt auch mich sehr wohl gefühlt hier. Habe viele Freunde, habe so dieses gesamte, ich kannte ja zum Teil von früher noch als Kinder, ne, sind ja auch viele Leute, viele Menschen, die da schon auch seit 50 Jahren leben, ne, die man wirklich dann auch, die da ihr ganzes Leben verbracht haben. Ne, und habe aber halt viele Freunde, habe heute noch viele Freunde hier, die man sieht.
Also die sozialen Kontakte
sind dann. Ja, das ist es auch, ne. Und natürlich auch diese Geschichte, dass einen so ein bisschen diese Vorurteile immer so ein bisschen geärgert haben auch, ne? Weil Nordstadt war ja immer so ein bisschen, oder ist halt, wenn man es in den Netzwerken googelt, kommt man meistens, ist es meistens Problemviertel oder kriegt man irgendwelche Sendungen, wo es um Probleme geht in Nordstadt. Das mag sein, die gibt es auch, die Probleme. Aber dieses Positive, das wird halt viel zu wenig gesehen auch, ne? Mhm. Und in dem multikulturellen Zusammenleben ist natürlich, sind da Konflikte da. Aber es ist halt ein unheimliches Potenzial auch an Möglichkeiten, die man hat auch.
Mhm. Haben wir beim letzten Mal auch drüber gesprochen mit dem Sascha Biesley, der war bei uns mit seiner Freundin, mit der Rena. Und genau da ging es eben auch darum, ne, dass die Nordstadt eben nicht immer nur von einer Seite aus gesehen wird. Und also überhaupt auch Dortmund nicht nur von einer Seite gesehen wird, finde ich. Das ist ja etwas, aber natürlich kommt die Nordstadt dann ganz schnell, kommt man dann darauf zu sprechen. Und wenn dann irgendwelche entsprechenden Formate, die dann genau darüber sprechen und irgendwelche Clans oder
aber das gibt's überall.
Ja, natürlich.
Also wenn man mich fragt, was ich verbinde mit Dortmund, dann sage ich einfach, das ist das Gefühl. Also,
ja, genau. Da wollen wir ja hin.
Also es ist wirklich einfach das Gefühl. Als ich in Bielefeld gelebt habe, da hat man mich immer damit so geärgert, ja, du kommst
aus dem Ghetto,
die es nicht gibt. Genau, ja, das habe ich dann auch immer zu denen gesagt. Aber die haben dann immer gesagt, ja, du kommst aus dem Ghetto. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ich nicht in Dortmund geboren wäre und nicht hier aufgewachsen, Dortmund hat mich einfach zu der Frau gemacht, die ich heute bin. Dortmund hat mir auch diese Motivation gegeben, selbstständig zu werden. Ja, und das ist so ein Gefühl von Kraft und Stärke und Energie. Sorry, aber das hatte ich in keiner anderen Stadt.
Hey, das ist super.
Und ich war in vielen Städten. Und das zeichnet, ich finde, das zeichnet auch so den Menschen aus. Ich will jetzt auch nichts über Bielefeld sagen oder so, aber hier in Dortmund ist es auch nicht kalt. Ne? Also wenn man irgendwie, die Menschen sind direkt... Ja, jetzt ist gerade kalt, aber die Menschen sind direkt. Aber es ist trotzdem irgendwie so ein Gefühl von, man fühlt sich so verbunden miteinander. Und die Dortmunder Nordstadt, ja, stimmt, sie hat einen schlechten Ruf. Aber ist es denn nicht unsere Aufgabe von den Menschen, die auch gerade in der Nordstadt aufgewachsen sind, diesen Ruf einfach dahin zu lenken, dass man die Vielfalt von Dortmund auch darstellt? Und ich sage ja immer ganz offen, ich glaube daran, dass Dortmund-Nordstadt irgendwann mal Berlin-Kreuzberg wird. Ich bin davon überzeugt, dass bald Menschen bewusst in die Dortmunder Nordstadt gehen, dort selbstständig werden, dort wohnen. Natürlich müssen wir auch darauf achten, dass die Mieten da jetzt nicht in die Höhe schießen. Das ist unsere andere Aufgabe. Du hast es ja auch schon gerade erwähnt. Mhm. Aber ich bin davon überzeugt, dass wir in 5 Jahren oder so schon sagen können, die Dortmunder Nordstadt ist so das Innenviertel. Und jetzt schon spüre ich das. Man sieht es im Café, also wirklich. Wir sind erst seit September, wir haben seit September geöffnet, aber wir hatten das ja gerade mit Geschmackstalent. Kurz nach Geschmackstalent, wir waren so überfüllt. Das haben wir da nicht gelernt beim Geschmackstalent, bei den ganzen Workshops, dass es auch passieren kann, dass man eine Nebenwirkung vom Wettbewerb oder vom ersten Platz ist, dass man tatsächlich dann gar keinen Platz mehr frei hat für Menschen und dass man zu viele Gäste hat. Und das war schon irgendwie, da war ich auch ein Stück weit irgendwie stolz
ja,
drauf.
Ja, kannst du auch sein.
Ja, voll. Super. Aber gleichzeitig auch war das irgendwie so eine natürlich eine Herausforderung, mit der man auch in dem Moment als Nicht-Gastronomin klarkommen muss. Ja, aber kurz zusammengefasst, damit ich wieder auf den Punkt komme, das ist einfach das Gefühl. Also ich bin stolz einfach darauf, auf dieses Gefühl, was mir Dortmund gegeben hat und mich zu dieser starken Frau macht. Und ich sage das auch bewusst zu dieser starken Frau, weil ich finde, gerade so Frauen sollten sich auch gegenseitig so supporten. Ich weiß, ich bin hier gerade in der Minderheit, aber heißt nichts, man kann trotzdem, also empowern, das ist mir total wichtig. Jeder kann seinen Traum leben und ja.
Ja, und eine Vision zu haben auch
ja,
einfach. Ja,
voll,
das,
total.
Das, was du ja beschreibst, ne? Zu sagen so, ey, ich glaube, in 5 Jahren ist die Nordstadt
total.
Ein cooles Viertel. Ich glaube, dass es jetzt schon so ist
ja,
oder
ja.
auch schon länger so ist, dass sich Leute ganz bewusst dafür entscheiden, in die Nordstadt zu gehen und dort zu leben, aufgrund ja. der Vielfalt, die dort ist und da ist es gerade wichtig, dass eben Menschen daran glauben und dann eben auch neue Wahrzeichen für Dortmund setzen und das kann mit so einem Café ja passieren. Das ist zwar vielleicht
total.
Nicht dann auf einer Postkarte drauf, aber dass man dann einfach sagt, ey, ich fahre jetzt mal in den Norden und gehe in Tattis Café und einen der leckeren Kuchen oder ich habe auf der Seite gesehen, Cupcakes.
Großartig. Wir werden demnächst mal, wenn es irgendwie möglich ist, auch mal vorbeischneiden.
Auf jeden Fall.
Ne?
Sehr
ja.
gerne, sehr
ja.
gerne.
Auf Kaffee und Kuchen.
Ja, ja sehr gerne. Ich ja. freue mich auf euch.
Und der rote Betesalat ist auch sehr zu empfehlen.
Ach, den hast du auch schon probiert?
Ja, wir schon gesehen.
Wann denn?
Wann
denn?
Ja, das habe ich nicht mitbekommen. Da habe ich eine Tati-Stulle gegessen und einen rote Betesalat mit beiden.
Was für eine Stulle?
Tati-Stullen.
Tati-Stullen, was ist das? Beschreib mir das.
Ist einfach welche davon? Ich hatte die mit Lachs und Feta-Käse.
Ah, ja, okay.
Also, glaube ich, die...
Sonnensaat.
Genau.
Sonnensaat müsste das sein, ja. Tja,
bist du denn, gehst du in eine bestimmte Richtung in deinem Café? Also, dass du so... Also
ja, ich habe einfach das Motto bei mir ist, man merkt tatsächlich, wenn man mein Café betrifft, merkt man, dass ich eigentlich vom Beruf Psychologin bin. Es ist so viel mit Gefühlen, viel mit warmen Farben, ja. man soll sich wohlfühlen, man soll runterkommen, man hat das Gefühl von Urlaub und so ist auch meine Speisekarte aufgebaut.
Ja,
genau, also Grüner Garten, Ein Morgen in Tanja, das ist eine Hafenstadt, dann erzähle ich was dazu, dann erzähle ich was zu meinen Cupcakes lieben und dann oder ein Bosporus Sehnsucht, das ist ein türkisches Frühstück,
ja.
Weltenbummler sind wow. die Stullen, Sonnensatz, ja. Sardinienurlaub. Es sind alles so Urlaubsorte, an denen ich schon mal war, wo ich einfach gesagt habe, so, das hat mir da irgendwie gefallen oder ich verbinde das damit und würde das gerne mit in die Speisekarte mit reinnehmen.
Okay.
Ja.
Also was ich irgendwie so raus spüre, ist ja, dass da unheimlich viel Soul bei dir so
ja.
drin ist.
Ja,
ne?
ja.
Und,
gibt's, Wärme.
Ja, absolut. Gibt's für dich, wenn wir nochmal irgendwie so den Blick auf Dortmund richten, so Orte, unabhängig von Gastronomie, kann das aber auch sein, wo du das auch so spürst? Also, dass man jetzt auch so den Ball mal nochmal ein bisschen weiter spielt an der Stelle? So Lieblingsorte.
Lieblingsorte,
Hashtag Lieblingsorte.
Oh, Das ist echt schwierig.
Ist schwierig, ne?
Es ist aber, es liegt einfach daran, dass ich, als ich noch jung war und hier zur Schule gegangen bin, wirklich wenige Orte hatte. Aber ich meine, das war 2007, als ich mein Abi gemacht habe. Und da gab es erstmal in der Nordstadt kein Café, wo ich mich hätte wohlfühlen können. Wir hatten dann hier in der Brückstraße, aber da war nicht viel. Jetzt gibt es natürlich super viele Sachen, aber ich war in der Zwischenzeit in vielen anderen Orten und ich muss einfach wieder reinkommen und so einen Lieblingsort einfach finden. Du bist
auch komplett einfach auf dich auch fokussiert. Ne?
Genau, ich muss einfach so einen Lieblingsort wieder finden.
Wie ist das bei dir, Carsten?
Also ich erinnere mich jetzt, würde die Dipothek als erstes einfallen, weil die auch ziemlich, also ich habe auch diesen Umbau der Dipothek, wie das entstanden ist quasi, diese Gastronomie und auch diese Künstlerwerkstätten dann in der alten Straßenbahnhalle daneben, ne? Und auch so, ist auch so ein Kino gewesen oder ist ein Kino, glaube ich, noch auch. Nicht? Das würde ich so sagen, dass ich da, dass wir da halt, das, wo ich jetzt hier gelebt habe, sind wir da öfters gewesen einfach auch. Ne? Ja. Das ist, war so ein, und natürlich gut, dass hier Innenstadt, klar, Brückstraße, ich habe schon, da gibt es natürlich auch so Punkte jetzt hier mit der, wie hieß die Disco jetzt hier um die Ecke rum? Ich habe es vorhin gesagt.
Spirit.
Ne? Spirit, genau. Das ist für mich jetzt auch so eine, das ist so meine Jugend. Ne? Natürlich jetzt irgendwie 25 Jahre her, ne? Aber da ist man halt da dann gewesen auch. Nicht? Ja. Aber so als
aber nicht vor 12:30 nachts, ne?
Nein, aber dann bis 6 Uhr früh. Der letzte, ne? Wenn man dann
ja, letztendlich ist das für uns auch immer so die Möglichkeit, auch mal den Finger in die Wunde zu legen und mal drüber zu reden, was läuft eigentlich scheiße auf gut Deutsch in dieser Stadt, ne? Also das ist immer wieder auch ein Thema, wo...
Lass uns das nicht negativ sehen, sondern eher, was ist verbesserungswürdig?
Oder ich sag immer Herausforderung.
Ja.
Was ist eine Herausforderung?
Oder eine Herausforderung,
genau. Ja, weil wenn man,
ist eigentlich Herausforderung.
Ja, genau. Ja, so kann ich sagen. Also jetzt auf mich.
Nur mal so als.
Also ich würde sagen, tatsächlich, Idee. Mein Hauptproblem in der Nordstadt ist einfach Müll. Müll auf der Straße. Ja. Es liegt immer Müll rum und es ist einfach nervig. Ich verstehe es auch nicht. Ich habe aber so ein bisschen das Gefühl, dass bei uns die Ecke jetzt weniger liegt. Also zumindest da Nordstadt vor und Tatis Café an sich weniger. Ja. Aber das ist so mein Problem in der Nordstadt.
Das ist auch für viele Leute, dass sie dann sagen, wie die irgendwann in die Nordstadt gegangen sind und dann gesagt haben, boah, nee, ich halte es nicht mehr aus.
Ja.
Weil einfach so das für sich selber zu sorgen, also für ein Viertel auch zu sorgen. Und das bedeutet ja, dass man eben nicht irgendwie den Müll überall rumliegen lässt. Das passiert wenig.
Ja.
Woran liegt das?
Ich hätte jetzt keine Antwort dafür. Ich frage mich das auch immer. Ich frage mich auch, woran liegt das, dass eine dreckige Matratze auf der Straße liegen
also
muss?
Wir haben uns da vor 2 Wochen Gedanken gemacht, um vom Verein aus her da eine Aktion zu starten, mal mit Flugblättern entsprechend irgendwas fertig zu machen oder an Laternen fehlend quasi irgendwie was zu machen, was die Leute verstehen auch. Nicht? Dass man jetzt einfach nicht, also wir haben es auch jetzt, mir fällt es halt auch auf, dass man sieht, einfach, wenn ein Ölkanister irgendwie 10 Tage an der Hauswand steht, denkst du auch, warum steht der jetzt da? Ne? Nee. Warum wird der nicht weggeräumt? Oder wer hat ihn da hingestellt? Ne? Mit diesen Matratzen? Überhaupt diese, bin neulich durch die Nordstadt, habe dann Fotos mal auf meinem Handy mit den ganzen, ich glaube, man macht mal einfach Bilder, um mal zu gucken, wie viel das ist. Und es ist erschreckend. Also, ne?
Ja.
Und,
ich glaube,
ich weiß, es gibt von der Stadt Dortmund natürlich Bemühungen, das zu ändern, indem die halt dann sagen, da kommt der Müllwagen, kommt da 4-mal die Woche durch, ne? Oder 4-mal am Tag durch. Ich weiß es nicht.
Ja, eben.
Aber diese Kanister standen da im Prinzip, habe ich dann weggeräumt hinterher.
Ich glaube,
ne?
sag ruhig.
Ja, ich glaube, das ist tatsächlich was damit zu tun hat, irgendwie, wie wir miteinander sind oder so. Ja? Und wenn man Bewusstsein für mein Gegenüber habe, dann ist sowas, glaube ich, auch, dann ist die Wertschätzung eine größere.
Ja.
Meine Eltern haben einen Schrebergarten, auch in der Innenstadt, im Gildenpark. Und da ist seit...
Warum erfahre ich davon erst jetzt?
Weil ich dich da nicht auf gar keinen Fall mit hinnehmen möchte. Ich brauche irgendwo einen Bereich, weißt du, wo ich Ruhe vor dir habe. Deswegen. Scheiße, jetzt weiß ich das. Also, morgen sitzt er da. Aber ist okay. Das ist im Moment das Wasser abgestellt. Aber da ist so, dass da nachts wohl sich vermutlich irgendwelche Jugendlichen treffen und da rumhängen und dann auch ihre Flaschen kaputt und dann irgendwelche Zweige umbrechen. Von Leuten, die eigentlich irgendwie sich da eine schöne Oase geschaffen haben und plötzlich wird was zerstört. Und ich glaube noch nicht mal, dass die Leute das böse meinen, sondern das ist eher sowas, ja, wo sollen die denn hin?
Wo soll denn
gerade hin? Gerade jetzt auch und so. Und das vielleicht das in der Nordstadt auch was ist, weil weil es wenig gewertschätzt wird und es sollte es viel mehr getan werden. Deswegen,
unser Grundgedanke war halt immer,
super.
Unser Grundgedanke war halt im Prinzip der, dass man sagen, jetzt ein Ort, ich möchte ja quasi da leben und ich möchte da gerne leben. Ne? Ja. Und dass die Leute, die da wohnen und da gerne leben wollen, da stellt er, die möchten ja keinen Müll auf der Straße haben. In der Regel ist das ja eher sowas, passt das ja nicht zusammen auch. Ne? Und wenn wir dieses Gefühl stärken von den Leuten, ihr könnt euch hier wohlfühlen, das ist schön hier, ne? Anstatt dass sie denken, oh, Deutschland ist eh doof, ne? Dann können wir vielleicht da was machen irgendwie in der Beziehung. Dass man Leute dann auch anspricht. Ich meine, sie machen es ja schon heimlich, nachts meistens. Es stellt ja keiner tagsüber die Tüte an den Laternenfall. Insofern werden sie ja schon wenig, ne, würde ich sagen.
Kannst du vielleicht mit deinem psychologischen Feedback das vielleicht irgendwie zur
Frage? Ja. Nee, also ich glaube, ich knüpfe auch wirklich daran an. Ich glaube, wir müssen einfach einen Beitrag dafür leisten, dass Menschen sich in ihrem Ort wohlfühlen. Und das hattet ihr eigentlich schon gesagt, so dass sie das Gefühl haben, das ist was von uns und wir sorgen uns jetzt darum.
Ja.
Ich habe hier am Nordmarkt da die Ecke, da ist jetzt das neue Büro vom Jugendamt. Und da die Straße, da gibt es ja diese Patenschaften, diese Baumpatenschaften. Und wenn man früher, ich kannte die Straße noch von ganz, ganz früher, ich weiß gar nicht mehr, wie die heißt. Das ist direkt am Nordmarkt. Wenn man da früher langgegangen ist, da war nur Müll. Und jetzt ist die Straße super sauber, weil jeder Hausblock, irgendwie die Bewohner, die haben immer so eine Patenschaft für einen Baum draußen. Ja. Und dann hat sich so ein Gefühl entwickelt von, das ist meine Straße und wir müssen dafür Sorge tragen, dass das immer sauber bleibt hier. Ja. Und ich glaube, wenn wir anfangen damit, ich habe auch so das Gefühl, wenn das mit der Zeit auch die Menschen, wenn wir das Angebot bei uns ausweiten im Nordstamm e.V., dass man dann auch sagt, hey, das ist unser Verein. Das ist von uns, hier darf kein Müll mal hin. Und dann passiert das Schritt für Schritt, also ein bisschen auch unbewusst, dass man dann auch darauf achtet und wenn dann mal jemand Müll hinlegt, dass man dann sagt, hey, pass mal auf, das passiert nicht. Und das ist echt nicht oft nachts. Manchmal sitze ich im Büro, ich gucke raus, da liegt nichts. Ich gucke 5 Minuten später raus und da liegt ein Kühlschrank. Das ist wirklich das auch.
Ja, aber du hast es nicht gesehen, wenn ihr getan hat.
Der liegt dann unter dem, woher kommt denn der Kühlschrank? Ich habe es nicht gehört, ich habe es nicht gesehen und dabei sind wir im Erdgeschoss und ich hätte es doch sehen müssen. Oder so ein Teppich, wo ich denke, war da eine Leiche drin oder so? Es ist unglaublich, was da manchmal liegt. Ich denke wirklich, es ist einfach so dieses Gefühl, es ist nicht meins, was draußen ist. Weil es geht niemandem was an. Das hattet ihr auch schon so in so einem Ansatz. Und wir müssen es einfach schaffen, dass die Menschen das Gefühl haben, das ist auch meins, was draußen ist. Das gehört auch mit dazu. Zwar ist die Wohnung klein, wir leben da vielleicht mit mehreren Menschen in kleinen Wohnungen, aber auch das von draußen gehört irgendwie auch zu uns. Das ist wichtig, dass das auch sauber gehalten wird. Ich würde da gar nicht mit dem Finger drauf zeigen, sondern sagen, irgendwie, das muss man irgendwie gemeinsam. Ich weiß auch nicht, ob Flugblätter so gut sind, weil Flugblätter hat man
en masse. Da wäre jetzt mein Einwand, dass es auch wieder Müll ist.
Ja, da muss man auch in verschiedenen Sprachen, das wäre auch Müll. Da kann man
ein Bewusstsein machen. So, deswegen habe ich gerade gesagt, weil das, ich komme noch mal auf den Schrebergarten, da, weil ich auch gesagt habe, was macht man da? Meine Mutter sagte so, ja, aber wenn man jetzt die Polizei oder wenn man da irgendwas macht, dann sind ja die Jugendlichen, die ja eigentlich ganz brav da sitzen und das dürfen die ja auch, das sollen die ja auch, die sind dann, werden dann in Mitleidenschaft gezogen. Also, denke, wenn man aber die Leute anspricht, oder ich kenne es früher aus dem Westpark, und ich weiß nicht, ob es noch so ist, aber da war es auch so, wenn du da morgens um 5 Uhr durch den Westpark gegangen bist, irgendwie sah es aus, wo ich dachte, ey, ihr nehmt diese Sachen doch mit. Also ihr bringt sie doch mit, nehmt sie doch wieder mit und schmeißt sie weg oder so. Ja.
Ich hatte einen halben Döner bei mir auf der Fensterbank.
Ja.
Jetzt, also das war bei uns auf
dem Fensterbank, ein halber Döner. Aber es ist egal, in welchem Viertel. So, weißt du, weil die Leute haben irgendwie was und sagen so, ey, den Tisch brauche ich nicht mehr, stelle ich an die Straßenecke. Und dann ist er schon weg. Meistens funktioniert das auch, aber erstmal steht er da. Und das ist Kacke. Und wenn da schon einmal was steht, dann steht auch ganz schnell einen Kühlschrank dabei.
Das geht ja von einer Nacht.
Also ich glaube, es ist irgendwie ein Ansatz für mich jetzt als kreativ denkender Mensch, vielleicht auch spielerisch dran zu gehen. Ne? Also ich kenne das aus einer sehr erfolgreichen Kampagne aus Schweden. Da wurden dann Altglascontainer belegt mit Keyboard-Sounds. Das heißt, wenn du an der Stelle eine Flasche einwirfst, dann kriegst du halt ein Feedback in Form von einem Ton. Ne? Und wenn da mehrere kommen, kannst du anfangen, schon ein bisschen Sound zu machen.
Cool.
Echt? Also ja, nur so vom Prinzip. Wie geht man, also ich bin jetzt auch kein Müllpädagoge oder sowas, ne? Aber mein Ansatz wäre echt irgendwie vielleicht ein bisschen spielerisch zu überlegen, so hey, überleg mal. Oder irgendwie einen Bonus zu geben. Oder also Das ist einfach nur in die Tüte gesprochen. Aber,
oder auch mal zu helfen mit dem Müll drin. Ne? Also wir vergessen auch, dass wir vielleicht in einer Kultur aufgewachsen sind, die ziemlich gerne Müll trennt in verschiedenen Kategorien, vielleicht in 6, 7 verschiedenen Tonnen.
Für Leute, und die das nicht kennen, eine Wissenschaft.
Das ist eine völlige Überforderung.
Also weg von dem gehobenen Zeigefinger mehr hin zu so, so spielerisch drangehen mit einem zwinkernden Auge.
Du meinst wenn der Altglas-Container einen Ton macht irgendwie und nicht clear, sondern
tada! Oder irgendwie hier BVP.
Er schimpft damit gut vorstellt. Ich glaube, das hält die Straßen rein. Das wird richtig funktionieren.
Nein, es geht ja auch nur so mal so ein bisschen um so rumzuspinnen. Ne? Also ich glaube, mit diesen letztendlich Strafenkatalog und Bußgeldern und so, das muss ja von innen kommen, dass die Leute Bock drauf haben und sagen so, ich habe schon Bock, das jetzt wegzuschmeißen.
Ja. Genau.
Richtig. Ja. Also da, wo es
definitiv hingehört. Also auch von innen heraus, das ist auch das, was ich gesagt habe. Das kommt nur, wenn ich mich irgendwie verbunden fühle mit der Sache. Und wenn es mir egal ist, wie es draußen aussieht, dann werde ich es auch nicht verändern. Dann lege ich auch den halben Döner auf die Fensterbank, dann ist es mir egal.
Mhm. Vielleicht war noch zu heiß, musst du noch abkühlen.
Das kann natürlich auch sein. Nee, einmal habe ich das Fenster aufgemacht, da hat jemand auch wieder irgendwie was gegessen, Döner oder so. Und dann hat er den da einfach auf den Stromkasten gelegt. Und ich habe es gesehen und habe dann das Fenster aufgerissen, draus geschrien, ey, nimm deinen Dreck mit. Der ist auch wirklich gekommen und hat dann das mitgenommen, obwohl so eine Kante war das. Und ich schreie da rum, aber der hat dann wieder mitgenommen.
Ich glaube, meistens, wenn man die Leute anspricht, dann sind sie meistens...
Ja, der hat sich geschämt. Das war so. Aber
Ich hatte da auch kein Mitleid. Aber das ist Kommunikation. Und das ist, ich glaube, das ist wichtig, dass man spricht. Und dann ist egal, ob es eine Kante ist oder nicht. Wenn es ein Arschloch gewesen wäre, dann hätte er gesagt...
Der hat es dann mitgenommen, aber der war wirklich peinlich berührt.
Ja, genau.
Der wird es nie wieder machen.
Ja, wahrscheinlich nicht. Eben, genau. Also man muss miteinander sprechen.
Ich glaub, weil ihr jetzt gerade Döner und Kühlschrank noch reingeworfen habt, gibt es so eine richtig kranke Story, wo ihr echt so, wenn ihr drüber nachdenkt, so denkt, so, das war echt so skurril, das war so abgefahren.
Über Dortmund allgemein? Oder
jetzt einfach was euch, einfach so eine Anekdote irgendwie. Ne? Wir sind ja hier am Tresen im Schlips. Ne? Hier werden ja immer irgendwie auch Storys erzählt. Und gibt es da irgendwie so eine skurrile Begegnung?
Hast du was? Ich muss mal ganz kurz nachdenken. Ich habe so viele, das ist ja das Problem. Was kann ich erzählen?
Okay, anders.
Ich habe neulich, was mir neulich passiert ist, wo ich auch dachte, habe ich einen Bekannten zum Augenarzt begleitet, der momentan im Prinzip Hilfe braucht. Und dann saßen wir im Wartezimmer. Mhm. Und es war vor Weihnachten. Und dann sagte auch jemand, der im Wartezimmer saß, jetzt muss ich erstmal zur Sparkasse 20.000 Euro abheben. Ne? Und dann sage ich, wollen Sie Weihnachtsgeschenke kaufen? Sagt er, nee, für mich. Ich will mir eine Rolex kaufen. Jetzt bei Ruschenberg gehe ich jetzt hin und meine Achte. Ne? Und dann dachte ich auch, meine Güte. Ne? Und der hatte auch, also es war jetzt, dass ich nicht wusste, ob er jetzt blufft, ne? Oder ob es wirklich so sein kann. Ne? Sag ich, dann schenken Sie doch Ihrer Freundin oder Ihrer Frau was. Na, er hätte auch eine Freundin, die wäre halb so alt wie er. Ne? Und dann dachte ich, meine Güte. Ne? Und dann sagte er den folgenden Satz, ich weiß ja nicht, wohin mit meinem Geld. Mhm. Und dann habe ich gesagt, passen auf. Wir haben vor einem halben Jahr einen Vereinigung, Nordstamm e.V., ne? Der ist hier um die Ecke rum, da müssen Sie nur in die Fritz-Reuter-Straße 1 gehen, da können Sie sofort 10.000 Euro abgeben. Ich stelle Ihnen sofort eine Spendenquittung aus.
Okay, das hast du nie erzählt. Wie endet die Geschichte?
Und dann merkst du so, Also wir warten, er war nicht da, wir warten noch drauf, vielleicht kommt er noch vorbei.
Ja, wenn er das jetzt
aber hört, da dachte ich,
der Rolex-Mann.
Und da dachte ich wirklich, meine Güte, wie idiotisch ist das denn auch, ne? Das jetzt ist so... Ja. Also gerade wenn Leute heute, es gibt natürlich in Deutschland weniger Leute, die das sagen, dass sie nicht wohin wissen mit dem Geld, aber im Prinzip, wenn jetzt jemand heute behauptet, ich habe zu viel irgendwie, dann ist irgendwas verkehrt. Also dann,
ja, Bank hat gerade angerufen, da gibt es ja diesen Witz, Bank hat gerade angerufen, Konto ist voll.
Mhm. Genau. Wird morgen geleert auch. Ne?
Du kennst die Probleme.
Mit der Bank? Mit welcher Bank?
Dass die Bank anruft und sagt, Konto ist.
Ach so, ja, natürlich, sicher.
Das täglich.
Kommt, ja, mehrmals täglich. Ich sage, ich komme gleich, ich hole gleich wieder was und dann ist es okay. Sag mir noch mal, warum hast du den Preis gewonnen, Geschmackstalente? Das würde mich interessieren. Und warum heißt dieser Preis eigentlich Geschmackstalente oder der Wettbewerb?
Schmeckt also, das bei dir am leckersten?
Nee, ich glaube, das kann ich so jetzt nicht sagen, weil ich bei den anderen das noch nicht probiert habe. Ich glaube, den Namen, den hat sich die Wirtschaftsförderung ausgedacht, ja. Weil es einfach zu Gastronomie passt. Es geht um Geschmack, es geht um, wenn man eine Gastronomie besucht, will man ja auch irgendwie verführt werden in die Welt des Geschmacks und will auch was erleben. Deswegen heißt es wahrscheinlich so, ich würde das mal behaupten. Warum ich den Preis gewonnen habe, ich könnte jetzt sagen, weil mein Konzept, mein Businessplan überzeugt hat. Ich glaube, das ist erstmal wichtig, dass also für alle anderen, die sich irgendwie bewerben wollen, ist es wichtig, dass man auch ein
Geschmackstalente
genau.
Gibt es jetzt immer wieder.
Ja, genau. Das nächste steht jetzt wieder an. Geschmackstalente ist jetzt der zweite Anlauf. Der startet jetzt. Ich glaube, man kann sich ab jetzt schon bewerben. Ich weiß es gar nicht. Ich glaube schon. Ja, man kann sich bewerben. Ich würde das auch jedem empfehlen. Und dann einen guten Businessplan einfach aufzusetzen. Wir haben ja während Geschmackstalent hatten wir ja die Workshops. Aber wir hatten auch noch mal immer so einen persönlichen Coach. Und ich hatte den Herrn Dokmeci, der mich begleitet hat. Und ich habe mich alle paar Wochen oder so mit ihm getroffen, je nachdem, wie der Bedarf war. Und die unterstützen dann einen auch. Und der Herr Dokmeci hat mich wirklich sehr, sehr unterstützt. Ich bin ja nicht Gastronomin und habe dann von ihm noch mal Einblicke bekommen, die ich so hätte.
Sorry, der Coach ist Gastronom, oder?
Die kommen aus unterschiedlichen Bereichen. Aber mein Coach hatte tatsächlich auch gastronomische Erfahrungen, aber auch ganz viele andere Erfahrungen. Ich habe sehr davon profitiert und das sind tatsächlich Persönlichkeiten aus dem öffentlichen Leben, die auch schon sehr, sehr, sehr viele Erfahrungen gesammelt haben aus unterschiedlichen Bereichen. Und mir hat das einfach unglaublich gut getan, einfach da jemanden zu haben, wo ich wusste, ich kann ihn auch mal anrufen, ich kann die Speisekarte noch mal mit ihm durchgehen. Das waren cool. So meine Themen, so wie kalkuliert man Preis? Nicht aus dem Bauchgefühl heraus, sondern das, was wir als Psychologen gerne machen, dass wir so aus dem Bauchgefühl dann die Theorien miteinander verbinden und dann so ein bisschen dann auch den Menschen irgendwie dann kennenlernen, sondern dass man dann wirklich das auch einfach, dass man das ganz, ganz genau analysieren muss, um dann da auf den Preis zu kommen. Genau, da hat er mich wirklich sehr, sehr gut unterstützt und dann war ja dann diese persönliche Vorstellung vor der Jury. Und was ich so als Rückmeldung bekommen habe, war, dass ich mit meiner Vorstellung einfach als Person auch überzeugt habe, die Jury. So, das war, ja, ich weiß.
Oder hast du als Psychologin, wusstest du, wie die
Leute manipulierst? Nein, ich war nur die Asja als Mensch. Nein, ja. Wenn man wirklich für eine Idee brennt, dann spüren das die Menschen um einen herum. Und ich glaube, bei mir spürt man es einfach. Das würde ich jetzt so klarstellen wollen. Es war ja hier im alten Kino und dann bin ich rein. Kino? Hier nebenan.
In der Schauburg?
Ja, genau. Okay. Genau, dann bin ich rein und dann saß da die Jury vor mir. Ich bin rein, ich glaube, wir hatten 5 Minuten Redezeit und dann noch Fragerunde. Ich war nach 2 Minuten durch. Ich habe mein Konzept kurz vorgestellt. 2 Minuten. Ja. Und das war auch am 4. Oktober oder 5. Oktober und es war genau einen Monat nach der Eröffnung und habe dann gesagt, so, ich habe jetzt nichts mehr, ihr habt ja alle mein Konzept bekommen. Was soll ich denn großartig erzählen? Es steht ja alles. Ich habe kurz das nochmal zusammengefasst. Und ich habe dann da schon gemerkt, irgendwie konnte ich das nicht einschätzen. Ist das jetzt eher schlecht, dass ich vor 5 Minuten fertig bin, oder ist das eher gut?
Ja gut, wie es jetzt ist, man spürt es, das stimmt.
Ja, und ich würde jedem empfehlen, jeden Menschen, der sich irgendwie dafür bewerben möchte, wirklich empfehlen, steht hinter eurer Idee, präsentiert es.
Ich wusste schon vorher, dass sie gewinnt auch, das war mir schon klar.
Das sagen mir alle, aber ich habe das...
Wette platziert. Nein, Wette nicht platziert.
Du hast noch nie mal einen Businessplan gelesen.
Also wer sich bei Geschmackstalente bewerben möchte, sollte vorher zu Carsten gehen.
Der hat dann hellsehere Schwierigkeiten.
Ich krieg das schon hin oder nicht so.
Ja.
Wann ziehst du zurück nach Dortmund?
Was hast du? Also wir suchen schon die ganze Zeit. Also wir ziehen tatsächlich auch wieder nach Dortmund. Okay. Dortmund ist die Heimat und da kommen wir wieder hin.
Auf jeden Fall Nordstadt oder würdest du auch in ein anderes Viertel ziehen?
Tatsächlich bin ich offen. Es muss nicht Nordstadt sein. Ich mag es eher ländlich.
Aha.
Das passt jetzt gar nicht.
Ne, wieso?
Ja, ich finde also so beruflich und Dortmund auch so. Ist ja sehr ländlich genau, auch, ja. Und ich würde eher wirklich außerhalb, also richtig außerhalb. Wo denn? Weiß ich noch gar nicht. Wir gucken noch.
Das könnte im Süden sein, im Norden.
Ja, es ist wirklich völlig egal. Völlig egal.
Ja.
Also ich möchte die Tür öffnen und nicht nach einem Parkplatz suchen müssen. Das finde ich immer anstrengend.
Ja. Ja. Aber das war jetzt ein super Plädoyer nochmal für alle People, die jetzt draußen sich so denken, man müsste mal, man könnte mal und du hast
man soll einfach.
beispielhaft auch jetzt hier bei uns im Podcast echt so die Lanze dafür gebrochen, das zu machen und das zu tun und ich finde das mega beeindruckend und meinen ganz großen Respekt und Gratulation dazu.
Danke.
Und wir werden auf jeden Fall bei dir aufschlagen. Ich habe auch irgendwo gelesen, dass es den ganzen Tag Frühstück gibt. Stimmt das?
Genau, also bei uns gibt's, kann man den ganzen Tag frühstücken.
Okay.
Ich habe damals...
Das heißt, um 18 Uhr gibt es noch ein hart gekochtes Ei. Das
ja, wir super. Haben so ganz, ganz harte Gäste. Wir schließen ja um 19. Die kommen dann um 18:30 Uhr und bestellen um 18:45 Uhr eine Frühstücksplatte. Ja, okay. Weil die wissen dann, ich schicke die ja nicht um 19 Uhr nach Hause.
Ja, du nicht dazu, so wollte nur Kaffee, ich habe die Maschine schon sauber.
Nein, die kriegen dann ihre Frühstücksplatte dann
aber
noch.
Aber du siehst ja, der Bedarf ist da und du hast ja offensichtlich den Nagel komplett reingewämst. Also echt sehr geil.
Ja, also man soll es einfach probieren und nicht denken, man schafft es nicht. Jeder kann schaffen. So, das, ich habe ja, wenn ich mir die anderen Wettbewerbsteilnehmerinnen anschaue, es sind alles Menschen aus der Gastro und habe trotzdem irgendwie den ersten Platz. Also nicht nur irgendwie, ich habe den ersten Platz. Also das heißt, jeder soll es versuchen und es besteht genau, immer die Möglichkeit.
Ich muss auch sagen, also ich meine, wenn das ist ganz gutes
Gibt es eigentlich auch ein Bier Fazit. In der Kneipe?
Ja, ich meine, es ist die Zapfanlage ist aus. Also wir müssen das Kronen aus den Flaschen trinken, aber es macht ja nichts mehr.
Gib ruhig mal. Da.
Bitte?
Ich habe gerade ein Signal bekommen, ist doch noch Bier
da. Ja, dann mach doch mal auf. Das wäre doch eine Schande, wenn man es da jetzt stehen lässt.
Kommen auch langsam zum Fuße, glaube ich.
Ja, was ich aber sagen wollte, und das ist, dass wir was wolltest du jetzt?
Ein Glas?
Dann sag's doch direkt.
Ja, ich wollte dich nicht unterbrechen.
Ja, hast du aber. Meine Güte, das gibt's doch gar nicht. Bitte schön. So, noch jemand?
Du hast noch, ne? Versorgt,
ja, möchtest du noch ein
Bier? Nee, ist gut, lass mal.
Das
ist
gut, noch. Ja.
Was wolltest du denn sagen?
Ich wollte...
lass es raus.
Ja, jetzt weiß ich es wieder. Genau, richtig. Genau, dass das ein gutes Fazit ist, weil in allen vier Folgen jetzt irgendwie ist es so, dass wir gesagt haben, es ist eine ganze Menge möglich, auch wenn man immer denkt, irgendwie es wäre in Dortmund nicht so viel möglich oder es ist irgendwie, aber doch, es ist eine ganze Menge möglich. Man muss nur den Weg gehen und einfach auch dran glauben oder so, finde ich. Ne?
Ja. Also ich habe immer so, kann ich noch was sagen oder sind wir schon durch?
Okay, hau noch einen raus.
Ja, ich tatsächlich habe ich in meinem Leben oft so die Erfahrung gemacht, dass mir immer gesagt worden ist, das schaffst du nicht, das kannst du nicht oder weiß ich nicht, wegen äußerlichen, sichtbaren Elementen, das kannst du nicht erreichen. Hm. Und dann habe ich immer gesagt, natürlich kann ich das schaffen. Also wenn die innere Überzeugung da ist und man so in gewisser Weise auch sich irgendwie selbst liebt, dann schafft man alles. Ja. Man muss sich aber auch irgendwie so diesen Respekt geben und sich selbst lieben.
Ein schönes Schlusswort.
Word is born.
Wunderbar.
Ja. Geil. Ja. Vielen Dank.
Ja, schön, dass ihr da wart,
Carsten. Gerne.
Assia, ganz viel Erfolg und bis bald.
Dankeschön.
Moritz, schön, dass du da warst.
Ich habe mich auch sehr über mich gefreut.
Das glaube ich.